Kurzer Disclaimer: Diese Folge und auch einige andere kommen von der OMR. Das heißt, die Soundqualität ist einfach nicht so gut wie sonst auch. Verzeiht uns bitte. Außerdem haben wir nicht alle Spiele wie zum Beispiel High on Fire gemacht. Struktur sieht ein bisschen anders aus. Genießt die Folgen und beim nächsten Mal wieder in voller Qualität.
Und ich glaube, da muss man sehr quasi so dieses hart und herzlich kombinieren. Weil was du auf gar keinen Fall willst, ist eine krasse Angstkultur, weil dann traut sich keiner mehr was.
Das ist ja auch in Nordkorea.
Ich glaube, Remote nimmt sehr viel zwischenmenschliche Themen weg. Ich glaube, Remote nimmt Mentorship weg. Mhm. Remote nimmt vor allem auch Energie weg.
Mhm. Soziopathen sind die besseren Führungskräfte.
Hire or Fire, der Startup-Talk mit Jan Lüthje-Toden.
Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hire or Fire. Wir sind auf der OMR, wie man sieht, und ich bin hier heute mit Marc Weindinger. Marc ist einer der besten Marketer in der E-Commerce-Branche in Deutschland, eine echte Legende. Alle Leute kennen ihn. Er hat unter anderem Schema M gegründet, eine der besten Performance-Marketing-Agenturen, schon immer am Start, und nebenbei Tracify. Marc, mit was für Kunden arbeitet ihr so?
Ich muss mich dran gewöhnen, welche Kamera ich schauen muss. Das ist auf jeden Fall crazy.
Kannst auch mich angucken.
Ja, vielen Dank. Ja, stimmt eigentlich. Vielen Dank für die Vorstellung. Genau, wir betreuen unter anderem Blackroll, Everdrop, Rosenthal Organics, also viele von diesen bekannten Scale-Ups im deutschen E-Commerce-Bereich, sind da auch schon seit Jahren mit drin, also haben quasi irgendwie ein Rosenthal Organics von irgendwie 5 bis 10 Millionen begleitet zu jetzt, einen Blackroll von auch einem deutlich niedrigeren Umsatz als jetzt zu der Größe, die sie jetzt haben. Aber auch zum Beispiel begleite ich sehr intensiv Glow 25. Die haben wir quasi von null mit aufgebaut. Und da mit denen arbeiten wir sehr intensiv zusammen. Ja. Und das sind so die Kunden, mit denen wir arbeiten, in einer sehr intensiven Boutique-Betreuung. Genau, haben so zwischen 25 und 30 Kunden und fokussieren uns da voll und ganz auf Paid Social.
Genau. Mega. Und bei Glow habt ihr auch gerade mit Sarah Jessica Parker gearbeitet, ne? Hat sie erzählt, habt ihr jetzt gerade veröffentlicht vor ein paar Tagen. Ja. Alter Schwede, das ist echt heftig.
Man muss Big Moves machen.
Ja, also ich glaube, somit einer der heftigsten Personen, die eine deutsche D2C-Brand, glaube ich, je vor der Kamera hatte.
Ja, ich glaube, die heftigste. Ja, ne? Mir ist in den letzten 3-4 Jahren niemand eingefallen, wo man sagen kann, okay, da wurde wirklich ein A-List-Weltstar genommen. Ja. Und den als Brand Testimonial dahingehend mit reingenommen. Also ich finde, sie passt hervorragend und ich bin sehr gespannt und wir werden das auch absolut leveragen über die nächsten Jahre.
Ey, ich freue mich drauf, der Target zu werden. Ich glaube, ich bin nicht die Zielaudienz. Vielleicht ja trotzdem. Stichwort Amerika. Wir haben heute ein cooles Thema mitgebracht. Wir sind ja beide so eher Team Red Pill, so Mitarbeiter müssen auch tatsächlich arbeiten, eine Firma muss auch tatsächlich Profit machen, ne? Auch wenn LinkedIn immer was anderes behauptet. Daher, was wir heute haben, ist, dass wir jeder so ein paar Aussagen mitgebracht haben, vor allem von amerikanischen Gründern, kann auch was Deutsches sein, ich habe auch einen britischen dabei, und dann diskutieren wir einfach, was die Jungs und Mädels so behaupten.
Ja. Ja? Der Podcast ist ja so ein bisschen entstanden, weil ich gesagt habe, mir geht die sehr softe LinkedIn-HR-Führungsschiene. Ja. Mit der kann ich mich nicht so stark identifizieren. Ja. Ich kann mich eher krass mit eher der amerikanischen Kultur identifizieren. Ja. Ich habe mir auch mal ganz genau angeschaut, quasi so, wie haben eigentlich, also man sieht ja jetzt so in Google richtig viele Mitarbeiter-Benefits und so sehr, ich sag mal, lose Leine. Aber wenn du die anschaust, auch bei anderen Unternehmen, Meta, Microsoft, wie wurden die eigentlich aufgebaut und was hatten die damals für eine Kultur und wie hatten Bill Gates oder Steve Jobs die Unternehmen nach vorne gepeitscht, dann ist das komplett anders als heute. Und ich finde, das ein großes Problem ist, dass viele kleine Unternehmen wie wir zum Beispiel, wir denken dann, wir müssten so sein wie Google. Das Ding ist, Google kann sich das leisten.
Ja.
So. Aber du merkst auch, dass es einen krassen Shift gibt aktuell.
Ja.
Und ich glaube, deswegen habe ich dir geschrieben, wenn wir mal einen Podcast machen, lass uns mal ein bisschen das aufrütteln, mal ein paar kontroverse Statements mit reinbringen. Ein bisschen Ragebaiten vielleicht sogar.
Ja.
Und so ein bisschen diese amerikanische Kultur und wie diese wirklich viel erfolgreicheren, muss man ja sagen, viel erfolgreicheren Firmen ihre Teams aufbauen und wie einfach da die Kultur ist.
Ja.
Das mal so ein bisschen kommentieren, finde ich super spannend.
Ja.
Und ich finde, das fehlt in Deutschland massiv.
Und ich finde, das fehlt vor allem in der Öffentlichkeit, weil ich glaube, viele Gründer auch in Berlin, die sind ziemlich hardcore.
Ja.
Würden aber nie auf zum Beispiel auf LinkedIn das posten, was sie wirklich denken, wie die wirklich sind, was hinter den geschlossenen Türen passiert.
Ja.
Und die Leute, die in der deutschen HR-Bubble, auch auf der LinkedIn-Bubble so am lautesten sind, zahlen alle keine eigene Payroll.
Genau.
Ne, das sind irgendwelche ja, die sind halt im Job drin und reden dann über Leadership, wie du eine Firma aufbaust und haben es tatsächlich aber noch nie selber gemacht.
Ja, uns sind sehr corporate und am Anfang ist halt, Business ist halt war, so, ja, weißt du? Ja. Und vor allem als Startup und wenn du in irgendeinem Konzern sitzt und jetzt sagst, wie man irgendwas aufbaut und wie die idealen Prozesse sind und so, boah, ich finde das echt schwierig. Ja. Und ich habe mich da selber von, aus eigener Erfahrung, krass so fehlleiten lassen teilweise, weil du liest das ja auch als jünger Gründer und denkst dir so, boah, wir sind zu hart, wir fordern zu viel, wir haben zu hohe Standards, wir sollten mehr dies und das und dies und jenes. Und ich glaube, das ist auch teilweise echt gefährlich für, ja, ich sag mal, die Nachwuchsfirmen, weil die quasi übernehmen dann die Strukturen und Prozesse von irgendwelchen Corporates, die aber eigentlich komplett am Descalen sind.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema, wo man viel mehr Aufmerksamkeit drauf, ja, braucht.
Und ich glaube, viele Leute erkennen auch gar nicht, was ein richtiger Hustler ist im Team. Ja. Ja, ich habe zum Beispiel letztens mit der Firma gesprochen. Cooles DC-Startup, irgendwie zwischen 5 und 10 Millionen. Und sie meinten halt, sie brauchen von uns 4 Führungskräfte. Mhm. Und ich meinte halt so, ey, ihr seid 6, 7 Leute, warum braucht ihr jetzt 4 Führungskräfte? Und dann meinten die halt, ja, wir sind 2 Gründer. Dann haben wir eine Person so quasi für jede Abteilung. Aber die performen nicht und deshalb wollen wir jetzt jede in der Führungskraft für jede dieser Personen heiern. Mhm. Diese Jungs, wir können wahrscheinlich alle rauskicken, 2 Leute heiern, die es drauf haben und das war's für den Laden.
Ja.
Ne? Und ich glaube, das haben auch viele nicht auf dem Schirm. Steigen wir ein mit der ersten Aussage.
Lass uns reingehen direkt.
Ich habe eine Sache mitgebracht, die kennen auch manche von Aussage her, und zwar Netflix. Mhm. Netflix hat gesagt, wir sind keine Familie.
Ja.
Wir sind ein Team aus Profisportlern.
Ja.
Zugehörigkeit besteht nur durch High Performance. Und wer auf Dauer nicht high performt, fliegt raus.
Ja.
Auch zum Background, viele Unternehmen sagen immer, ah, wir sind eine Familie.
Ja, vor allem junge, das sagen vor allem junge Unternehmen,
ja, das stimmt,
die sich irgendwie zu krass...
Oder Mittelständler.
Ja, die sich zu krass irgendwie, ja, die auch wieder zu viel auf LinkedIn gechillt haben.
Ja.
Das ist crazy, ja.
Ja, weil in der Familie ist es ja so, du gehörst so oder so dazu.
Ja.
Ne? Außer du landest im Knast oder baust richtig Scheiße, bist auch in der Familie eigentlich, ja, immer dabei und wirst du jedem, ja, Kaffee und Kuchen Geburtstag eingeladen.
Ja.
Ne? Sind selbst alle wissen, bist ein bisschen peinlich. Es, ja, ist echt schwierig, aus einer Familie rauszufliegen.
Ja.
Und eine Firma ist ja nicht genau das Gegenteil. Du musst, ja, durch aktive Leistung,
ja,
gehörst du dazu. Wie, ja, wie siehst du das? Wie stehst du zur Aussage von Netflix?
100% kann ich nur unterschreiben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das so dem Team kommuniziert. Mhm. Weil es gibt ja diese Kritik, auch vor allem an meiner Generation, so Gen Z, und so ein bisschen älter noch, dass so dieses Entitlement, dass du hast jetzt ein Studium gemacht, und du hast ein Recht auf einen Arbeitsplatz oder du hast ein Recht auf irgendwas. Oh, du hast kein Recht darauf. Ja. Du musst performen. Jeder muss sich seinen Platz verdienen.
Ja.
Und am Ende des Tages ist ja so quasi, wir sind die Gesellschaft und die Menschheit ist ja einmal nur ein gesellschaftliches Konstrukt. So,
ja,
es gibt, du kannst nichts machen. Es gibt kein Recht auf Arbeit sozusagen.
Nee, genau.
Und du musst dich beweisen. Und es ist so ein bisschen still. Ich mag das richtig gerne, weil das ich habe da so eine Quote vor ein paar Wochen aufgeschnappt. Eat what you kill.
Ja, ja, ja.
Und am Ende des Tages gilt das für junge Firmen umso mehr.
Ja.
Und am Ende des Tages musst du dir quasi wie so ein Cheftrainer das Team zusammenstellen und die besten 11 spielen und die anderen sitzen, ja, auf der Bank und wenn jemand nicht mehr gut genug ist, muss diese Person ausgetauscht werden,
ja,
und das ist deine Pflicht auch als Unternehmer, Geschäftsführer gegenüber dem Rest des Teams,
genau,
weil nichts demotiviert ein gutes Team,
ja,
so sehr wie eine Person mitzuziehen.
Ja, ist so.
Und ich gehe mittlerweile weiter, ich sage sogar, ein gutes Unternehmen stößt die Low-Performer selbst ab. Quasi bedeutet, du hast.
Halt das mal für dich. Wir kommen gleich noch zu einem weiteren Punkt. Das können wir gleich noch gerne ein bisschen weiter auspacken. Aber es gibt, also eventuell gibt es auch ein Zitat, das in diese Richtung geht.
Geil. genau, aber gehe ich voll mit. Und ich glaube, je erfahrener ein Unternehmer ist, ja, desto besser, mehr weiß er das auch.
Ja.
Ich glaube, das ist vor allem sowas, was junge Gründer denken oder
voll.
Leute, die vor allem sehr, ich sag mal, auch sehr so Purpose-getrieben sind vielleicht.
Voll.
Genau, aber das ist, glaube ich, eine Lektion, die jeder auf die eine oder andere Art lernt.
Sehe ich genauso. Stichwort Lektion lernen. Wenn ihr weitere Lektionen lernen wollt zum Thema Hiring, zum Thema Startup, wie man das Ganze gut aufbaut, lasst jetzt eine gute Bewertung da und abonniert den Kanal, wo auch immer ihr ihn hört, denn dann werdet ihr weiter richtig gute Sachen lernen und Lektionen mitnehmen können. Das war mal ein CTA, wa?
Ja, das war wirklich eine starke Schleichwerbung.
Ja. Ich hatte vor, Tim, du hast eben gesagt, ich hatte auch vor einigen Jahren mal eine Mastermind-Gruppe, als ich gerade angefangen habe. Ich war im Job drin, wollte mich selbst nicht machen, aber ich kannte halt keinen. Und dachte ich mir, komm, ich baue mir eine Mastermind-Gruppe auf. So ein Konzept her, trifft sich regelmäßig mit Leuten, die gründen wollen, gegründet haben, selbstständig sind und du gibst so ein bisschen Gas zusammen. Und aber ich wollte immer, ich wollte eine absolut kranke Performance-Kultur schaffen. Da sollten nur Leute hin, die es wirklich wissen wollten. Ja. Insofern habe ich Leute eingeladen. Wir hatten, glaube ich, ein Meetup. Dann haben irgendwie danach 8 Leute gesagt, wir sind dabei. Und ich wusste, es wäre, glaube ich, sehr gut, 2 Leute rauszuschmeißen für die Kultur. Ja. Und ich habe dann sofort gesagt, ey, wer zum ersten Treffen nicht kommt, der fliegt sofort raus.
Ja.
Und wer nicht kommt ohne Absage, fliegt auch sofort raus. Ja. Also im Grunde genommen, wenn du nicht pünktlich da bist,
ja,
dann bist du nicht mehr dabei.
Ja, und das ist so ein geiler natürlicher Selektionsmechanismus.
Genau.
Und finde ich geil.
Genau. Und dann ist was passiert. Und zwar beim ersten Mal waren die Leute so dabei, so ey, ja, haben uns ausgetauscht. Und es waren halt 2 Leute nicht da.
Ja.
Die eine hatte eben geschrieben, so, oh, boah, sorry, der Verkehr. Und ich meinte, ja, du wohnst hier seit, glaube ich, schon immer. Also der Verkehr ist jetzt nichts in dieser Zeit jetzt nichts Besonderes. Ja. Und 19 Uhr ist auch machbar. Da hören die meisten normalen Jobs auch auf. Na, zumindest, ich habe dann, und noch eine andere Person, die was hatte. Zumindest habe ich dann beide sofort rausgekickt, ohne zu fragen. Mhm. Auch kein Feedback, keine zweite Chance, nichts. Ich habe auch nur gesagt, ey, wir haben das vorher besprochen. Ihr seid jetzt nicht gekommen. Ja. Das war's.
Ja.
Ab dem nächsten Tag. Mal, weil die Kultur bei den bestehenden Leuten so anders, weil sie wirklich gemerkt haben, so, ach du Scheiße,
ja,
der meint das ernst und alle und wir wollen hier wirklich Hardcore machen. Und das, die ganze Kultur geschiftet. Ab dem zweiten Mal war es so eine andere Gruppe als vorher. Und ich glaube, das passiert ja auch in Filmen, wenn du mal jemanden rauslässt, der einfach nicht mitzieht, dann wird danach alles besser.
Ja, also du lebst die Standards vor als Führungskraft. Ja. Das ist ganz krass so. Ich glaube sehr stark da an dieses wie heißt das Sprichwort irgendwie, du musst quasi mit gutem Beispiel vorangehen, ja, da gibt's noch so ein anderes, aber du musst quasi, die Leute eifern dir nach und das, was du nicht machst, kannst du von den Leuten auch nicht verlangen.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch ein sehr krasser, da unterscheiden sich wirklich auch gute oder mittelmäßige und sehr gute Führungskräfte, wenn du siehst, okay, was sind die bereit zu tun und das dann auch einzufordern vom Team und die Standards hochzuhalten und da auch konsequent zu sein.
Ja, voll, voll. Marc, hau du mal einen raus. Was hast du mitgebracht?
Was ich super spannend finde, ist von Steve Jobs. Mhm. Und zwar hat er ein Framework, dass er halt sagt, okay, die inhaltlich beste Person muss das Team eigentlich führen. Mhm. Und das geht auch so ein bisschen gegen den Soft-LinkedIn-Konsens, dass quasi der Manager muss eher quasi gut mit den Leuten sein, der muss die enablen, der muss mit denen viel gut Gespräche führen, etc. Mhm. Das ist ja oft so ein bisschen das Framework der Führungskraft. Mhm. Und Steve Jobs geht da halt ganz anders hin und sagt, ey, du musst die Leute, das Nummer eins Thema einer Führungskraft, du musst erstmal die Arbeit führen, bevor du die Person führst. Mhm. Und um die Arbeit zu führen, also was generieren die an Output, wie gut ist die Qualität, musst du mit die beste Person, vielleicht jetzt nicht die allerbeste Person, aber du musst die beste Person, also musst richtig gut sein, fachlich. Mhm. Und es ist ein ganz großes Problem, und ich nenne das so ein bisschen die Spirale der Wackness, in so Unternehmen, die dann so, du hast den Head of Marketing, dann hast du den Head of Performance, dann hast du den Team Lead Paid Social und der Head of Performance und der Head of Marketing, die müssen es drauf haben.
Ja.
Und wenn sie nicht drauf haben, dann bullshittet der Lead Paid Social die halt und die bullshitten sich alle gegenseitig, erzählen sich irgendwelche Märchenstories und die wollen ja auch in ihren 101s immer drüber sprechen, was gerade gut läuft.
Ja.
Und du musst halt diesen Bias verstehen, okay, wenn mein Team, die wollen mir natürlich nicht immer das sagen, was quasi schlecht läuft.
Ja.
Und du musst die challengen. Dein Nummer-eins-Thema ist, die eigentlich zu challengen und die zu besseren Personen zu machen inhaltlich. Mhm. Und dafür musst du krass sein inhaltlich. Mhm. Und ich glaube, ich würde früher hätte ich das auch wahrscheinlich anders gemacht. Jetzt würde ich wirklich sagen, ey, ich würde lieber der besten Person Leadership und so ein bisschen diese Frameworks beibringen, weil die sind auch teilweise nicht so schwer.
Ja.
Also bestenfalls, du musst nicht der Sympathischste sein, du musst nicht der Eloquenteste sein, du musst nicht der Empathischste sein. Wenn du gute Systeme und Prozesse hast, um zu führen, du siehst, die Person performt, wie kann ich die enablen, etc. Es ist ja alles nicht so komplex.
Ja.
Und du aber die Person challengen kannst inhaltlich und dafür sorgen kannst, dass das Team besseren Output liefert, eine bessere Qualität liefert und die auch selber weiterkommen. Weil ich glaube, mit eines der wichtigsten Themen von der Führungskraft ist Mentorship. Mhm. Und du kannst, also es gibt nichts Demotivierenderes, wenn du eine Führungskraft hast, von der du weißt, dass sie viel weniger Plan hat als du.
Ja, hundertprozentig.
Und die dann Entscheidungen mittrifft. Und das ist übelst das strukturelle Problem. Und deswegen glaube ich, dass da sehr viel Wahrheitsgehalt drin ist und dass das ein Irrtum ist, ein Irrglaube ist, die Führungskräfte so auszuwählen. Und ich würde immer quasi eher darauf setzen, die Person, die fachlich am besten ist, zum Teamlead, Head-Off, zur Führungskraft zu machen, um quasi die Qualität sicherzustellen.
So. Ich finde auch eine Sache sehr gut, die du gesagt hast. Und zwar, du musst in erster Linie die Arbeit führen, nicht den Menschen. Ja. Weil das ist eine Sache, die ich sehe bei Firmen, die einfach nicht vorwärts kommen. Da geht es viel zu sehr um das Menschliche. Die haben dauernd, da streitet sich einer, da ist einer unzufrieden, da setzen die dazu ein Meeting auf, wie es dem armen Pascal gerade geht, weil er fühlt sich nicht gut behandelt von der Sabine und das mit dem Lager wusste er vorher auch nicht, dass er es machen sollte. Ne? Ne? Und es gibt diese ganzen Gespräche, wo es überhaupt nicht mehr um die Arbeit geht, sondern ganze Befindlichkeiten von ein bisschen schwierigen Leuten.
Genau.
Und wenn du die Arbeit in den Vordergrund stellst, das ist ja, also alles, was wir auch zum Thema Führung machen, geht ja alles so aufs römische Heer zurück.
Ja.
Ne, das kommt ja alles so von Cäsar und den Römern.
Okay, wusste ich nicht, aber spannend.
Es ist diese Top-Down-Struktur. Ja. Da hast du oben den Centurio, der hat 5000 Leute. Das ist unterteilt in Tausender als Patron und so.
Ja.
Ne, und daraus ist das Organisationsdesign gefußt. Und natürlich, wie würdest du früher als Römer in der Armee befördert? Ja, indem du halt im Krieg am erfolgreichsten bist, indem du die erfolgreichsten Schlachten schlägst, aber nicht indem du die besten Reden hältst.
Ja.
Und man nimmt es ja, wenn jemand wirklich, wirklich gut ist, nimmt man sie ihm ja auch viel mehr ab. Und der entwickelt sich auch ganz natürlich zum Alpha.
Ja.
Weil, also ich finde immer, Führungskraft sollte, nehmen wir an, wir haben 5 Leute, wir schicken die irgendwo in den Wald, die müssen jetzt überleben.
Ja.
Die Person, die sich da natürlich als Führungskraft herausbildet, das sollte auch die Person sein, die wir befördern in diese Person. In diese Position.
Ja. Genau. Das ist noch was Geiles, was du sagst. Und das ist auch ein krasses Learning von mir, was genau auf das einzahlt, was du gerade gesagt hast. Verantwortung wird nicht abgegeben, Verantwortung wird bezogen.
Mhm.
Quasi du gibst, am Ende sagst du nicht, hey, das ist jetzt deine Verantwortung, sondern du sagst, du machst es offiziell zu der Person, die es eh schon macht.
Genau.
Du guckst quasi, du wirfst mal was rein in irgendein Team.
Genau.
Und du guckst, wer meldet sich, wer nimmt den Ownership. Und dann siehst du, wer bezieht Verantwortung, wer will das machen, wer ist hier proaktiv und der Person gibst du es dann. Und dann sagst du nach 2-3 Monaten, ey, du bist jetzt offiziell die Führungskraft dafür.
Ja, ja.
Aber nicht zu sagen, ey, du bist irgendwie, keine Ahnung, dir vertraue ich am meisten.
Ja.
Das ist schwierig, das funktioniert nicht immer. Vertrauen natürlich auch super wichtig, aber dieses Verantwortung beziehen ist, glaube ich, krass unterschätzt, auch vor allem bei jungen Gründern, als Verantwortung abgeben. Man gibt keine Verantwortung ab, sondern jemand bezieht sie und du lässt es passieren.
Mhm, voll. Ich war mal in einem Prozess dabei beim Startup, die wollten ein bisschen mehr Hustle-Kultur reinbringen, ein bisschen mehr Performance. Und die Leute im Team haben so ein bisschen rumgeslackt.
Ja.
Und dann hatten wir ein Interview mit einer potenziellen Führungskraft. Und ich wusste halt, die Person muss es auch irgendwo richten, die muss hier einen anderen Spirit reinbringen.
Ja.
Und dann haben wir da mit dem Team gesprochen, meinte so, ey, wie fandet ihr es? Und einer der Slacker meinte halt danach so, ey, ja, das passt nicht. Die ist zu ambitioniert für uns. Und da wussten wir doch, die brauchen wir. Und er ist auch gegangen ziemlich schnell.
Ja.
Ne, das heißt, es selektiert sich sehr natürlich, wer das Alpha wirklich ist. Und wenn du es falsch gebaut hast, wenn du nicht das Alpha in Charge hast, sondern Beta, dann geht das Team kaputt und davon nicht.
Ja.
Geil. Ich schau mal nach, was ich sonst noch so mitgebracht habe. Nehmen wir mal Bezug auf das, was du eben gesagt hast. Low Performer, der Bottom Performer raus. Und zwar, ich habe recherchiert, das kommt von Jack Welch, ehemaligen Manager von General Electric.
Ja.
Und der sagt, so A-Player sind meistens so 20% der Firma, das sind die, den Laden wirklich vorantreiben.
Ja.
Dann hast du etwa 70% der Leute B-Player, also im durchschnittlichen Corporate, die solide Arbeit machen.
Genau.
Ne, erledigen das, was sie erledigen müssen.
Ja.
Und dann hast du C-Player, etwa 10%.
Ja.
Und er meinte halt, du musst jedes Jahr die 10 schlechtesten Prozent feuern. Und nicht nur, wenn es die absoluten C-Player sind, weil ich glaube, das ist relativ einfach für alle. Wenn jemand wirklich Scheiße baut, wirklich schlecht ist, den zu feuern, das fällt irgendwann jedem ein. Ne? Die Mittelmäßigen, da wird es schwieriger, die loszuwerden oder drauf zu kommen. Aber ja, Jack Welch sagt, du musst jedes Jahr die schlechtesten 10% feuern, also egal wie gut die aussehen, selbst wenn die 10, schlechtesten 10% immer noch gut sind, trotzdem raus. Was hältst du davon?
Das ist natürlich sehr opportunistisch.
Mhm.
Ich glaube, um eine Firma grundsätzlich ständig weiterzuentwickeln, macht das logisch absolut Sinn. Ob ich jetzt mitgehe, dass wenn eine Person gut performt eigentlich in der Rolle, die dann zu kicken, Boah, ich glaube, das kann auch dann zum Beispiel für die Kultur. Die Kultur lebt ja davon, dass man weiß, hey, wenn ich hier gute Arbeit mache, habe ich hier einen Arbeitsplatz und ich kann mich weiterentwickeln. Mhm. Und sobald man weiß, dass da so ein bisschen vielleicht eine gewisse Willkür reinkommt, im Sinne von, okay, ich mache gute Arbeit, aber ich bin trotzdem bei den 10% der Schlechtesten, dann könnte ich mir vorstellen, dass das sogar negativ auf die Kultur einzahlt. Deswegen agree, wenn die halt wirklich klassifizierte C-Player sind, dann müssen die auf jeden Fall raus.
Ja.
Und man kann ja auch jedes Jahr die Bar ein bisschen höher heben, sodass du quasi unter eine gewisse Schwelle kommst, weil man sagt, ey, das war noch vor einem Jahr gut, jetzt sind wir aber uns weiterentwickelt, jetzt sollte das möglich sein.
Aber du meinst aber objektive Performance-Measures, nicht relativ gesehen.
Genau, genau. Dass man halt sagt, bevor es halt relativ ist, würde ich halt lieber die Bar ein bisschen höher machen, sodass es vielleicht auch für die Leute nachvollziehbar ist.
Ja.
Weil ich glaube, wenn du halt sagst, okay, der ist jetzt irgendwie, das sind jetzt die schlechtesten 10%, könnte es auch schwierig werden. Ja. Weil es gibt ja schon, also ich will halt, dass meine Mitarbeiter wissen, es muss ja dieses gegenseitige Vertrauen passieren. Jo, du bist bei mir safe, du hast einen sicheren Arbeitsplatz, du kannst dich weiterentwickeln, wenn du Leistung bringst.
Ja.
Das wissen die auch und darauf muss man sich verlassen können.
Ja.
Und ich glaube, dass das problematisch ist für eine Kultur und so eine Angstkultur dann auch wird, wenn du halt weißt, okay, du kannst auch, wenn du deine Aufgaben erledigst, sinnvoll erledigst etc., bist du quasi under pressure.
Ja.
Da bin ich mir unsicher, ob ich da so 100% mitgehe.
Ja, ich weiß auch, was er meint. Aber ich bin so ähnlich wie du nicht komplett dabei. Auch ein Tick aus einem anderen Grund, denn nehmen wir an, es werden tatsächlich jedes Jahr 10% gefeuert.
Ja.
Und du gehörst zu diesen 70% der Mitte.
Ja.
Was wäre dein erstes Ziel in deinem Job?
Nach oben zu kommen.
Nee. Nicht nach unten zu gehen. Dein erstes Ziel wäre erstmal, Hauptsache ich bin nicht bei den schlechtesten 10%.
Ja.
Und du hast immer im Kopf, oh, Hauptsache nicht ganz unten.
Ja.
Hauptsache, wenn ich dahin komme, dann muss ich da drüber sein.
Ja.
Aber es sollte kein Ziel sein. Das Ziel sollte ja sein, ich will zu den Top 20.
Ja.
Und nehmen wir an, du hast dann Incentives für die, wirst befördert, mehr Gehalt.
Ja, ja.
Also ich glaube, die Leute positiv nach oben zu ziehen, so, ey, da will ich auch hin. Der befördert, der Bock verdient 100.000, da will ich auch hin.
Ja.
Ist, glaube ich, viel besser, als zu denken, oh nee, Hauptsache ich werde nicht so wie die gefeuert werden. Ich habe es wieder mal geschafft, ein bisschen wie Klassenerhalt bei schlechten Fußballvereinen. Ne? Ja. Hauptsache, ich steige nicht ab.
Ja, ja. Also, glaube ich, können wir uns darauf einigen.
Ja,
cool. Können wir uns darauf einigen. Ich glaube halt auch, dass eine Angstkultur, das ist problematisch. Das ist so, ich glaube, wir sind ja sehr starke Befürworter von so starker Leistungskultur. Und das, ich glaube, ein großes Risiko von so einer Leistungskultur ist halt eine Angstkultur, dass wenn du die Leistung nicht bringst oder dass wenn du mal einen schlechten Monat hast, dass du dann sofort rausfliegst.
Genau.
Und ich glaube, da muss man sehr quasi so dieses hart und herzlich kombinieren, weil was du auf gar keinen Fall willst, ist eine krasse Angstkultur, weil dann traut sich keiner mehr was.
Das ist ja auch in Nordkorea.
Ja, genau.
Ne? Also wenn du halt Scheiße machst, dann wirst du gekillt.
Genau, so. Aber du brauchst halt, um auch als Person hin und wieder mal einen geilen Homerun zu erzielen, musst du halt auch in deinen Bereichen ins Risiko gehen können und wissen, ey, wenn es schief geht, dann werde ich nicht gekickt oder so.
Ja.
Aber ich weiß halt, von fünf Themen, die ich halt pushe, die vielleicht ein bisschen mehr Risiko haben, funktionieren zwei.
Ja.
Und die zwei bezahlen dann wieder quasi gleichen alles wieder aus.
Ja.
Und ich glaube, man muss da sehr aufpassen, dass man keine Angstkultur schafft. Ich glaube, das ist so.
Finde ich auch.
Das ist wahrscheinlich, was wir in unserem Stil als größtes Risiko haben, dass Leute, die eigentlich performen, aber mal irgendwie schlechter performen, zu viel Druck haben und sich zu viel Angst machen, obwohl die Angst dahingehend unberechtigt ist.
Ja.
Aber das quasi dann, da muss man dann wieder, da zählt dann wieder das Menschliche, das eben wegzunehmen, ehrlicherweise.
Ja, genau. Aber insgesamt, glaube ich, stimmen wir uns beide überein, du musst Leute zu positiver Leistung anspornen ne? Und nicht durch Angst von den Bottom 10%. Weghalten. Cool. Ja. Hast du noch einen?
Boah, ich habe noch was mitgebracht. Ich habe auf jeden Fall noch was. Und zwar das Thema Remote. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema.
Ja.
Und das ist meine These.
Aha.
Ich glaube aber, also ich habe ganz viele Kommentare gesehen, auch zum Beispiel von dem 20VC, Harry Dude, aber auch von anderen. Und man sieht es ja auch bei Meta und Co.
Ja.
Ich glaube, jedes Team, also du hast ein identisches Team. Und ich sage, das Team, das sich dreimal in der Woche, viermal in der Woche im Office sieht, performt deutlich besser. Das ist meine These. Ich glaube, Remote nimmt sehr viel zwischenmenschliche Themen weg. Ich glaube, Remote nimmt Mentorship weg. Remote nimmt vor allem auch Energie weg. Deswegen bin ich kein großer Fan von Remote. Ich glaube, es gibt Rollen, die kannst du sehr gut remote bauen. wo du jetzt auch nicht quasi, also ich glaube, diese Top 20%, die quasi für dein Unternehmen auch sehr entscheidend sind,
ja,
die du auch nicht einfach austauschen kannst,
ja,
die sollten bestenfalls vor Ort sein. Das Problem ist halt, alles, was vor Ort ist, quasi verkleinert dein Talentpool extrem.
Ja, klar.
So, und das ist, glaube ich, was, worüber man sehr viel nachdenken muss, wie man das macht als Unternehmen, vor allem wenn man irgendwie in einer kleinen Stadt ist oder nicht so einen großen Talentpool hat. Wie baut man das? Weil ich glaube, das ist eine super, super wichtige Frage. Und wir haben selber auch diesen Prozess hinter uns, dass wir erst sehr remote-lastig waren. Mittlerweile haben wir Office, wir hiren. Wir würden immer eine Person, die einen Tick schlechter ist, in Mannheim hiren, als eine Person, die einen Tick weiter ist, remote, weil ich weiß, dass ich die Person vor Ort viel schneller entwickeln kann, viel besseren Draht bekommen und auch eine höhere Loyalität zum Unternehmen entsteht. Genau. Aber es ist auf jeden Fall tricky. Wie siehst du das? Du machst ja viel Remote-Hiring auch, vor allem auch für deine Kunden.
Und auch wir selber sind eine komplette Remote-Company.
Genau. Was ist dein Take? Und ich hab noch eine geile, weil wir brauchen ja kontroverse Themen. Harry Stebbings, der hat kommentiert auf LinkedIn vor ein paar Tagen irgendwie so, man muss Freitag Remote abschaffen, weil das ist quasi
die Vier-Tage-Woche.
Das ist die Vier-Tage-Woche. Genau. Und dann hat auch so ein Typ kommentiert, ja, dann hast du das falsche Team, bla bla bla. Und dann hat er auch geschrieben, that's something no great founder ever said, so quasi.
Ja.
Ich bin gespannt, was du sagst.
Ja. Ich glaube, Office ist meistens besser. Ich glaube nicht, dass es in 100% aller Fälle immer besser ist. Aber ich glaube, ich stimme dir insgesamt zu. Office ist generell besser, denn du hast die Leute beisammen. Du kannst besser kommunizieren. Du siehst schneller, wenn irgendwas in die falsche Richtung geht. Du kannst schneller Absprachen treffen. Und du kannst einfach einen Vibe und eine Kultur schneller aufbauen. Ja. Weil die Leute sehen, wie die anderen arbeiten, werden die mitgezogen.
Ja.
Gleichzeitig, wir sind jetzt ja 10, 11 Leute und wir sind komplett remote. Ich treffe mich mit unserer Marketingmanagerin einmal die Woche in Hamburg zum Arbeiten.
Ja.
Weil wir machen viel Content-Marketing, filmen wir.
Ja.
Ne, und dabei ist es super gut, einen Austausch zu haben. Wir machen es aus zwei Gründen anders. Zum einen bin ich vor 5, 6 Jahren mitten in die Pampa nach Niedersachsen gezogen.
Ja.
Und ich wusste halt, bei mir im Dorf, da ist keiner.
Ja.
Also ich habe so eine halbe, dreiviertel Stunde Radius, wo niemand ist, der jemals für ein Startup gehandelt hat.
Ja.
Und aber ich wollte gerne wohnen bei einer Family.
Ja.
Von der Lifestyle-Entscheidung. Deshalb, das war ein Grund, deshalb habe ich gesagt, ich baue remote auf.
Ja.
Wäre es in Hamburg besser gewesen? Kann sein, dass es für die Firma besser gewesen wäre.
Ja.
Aber ich konnte es praktisch schlecht hinkriegen.
Ja.
Und das Zweite war, du musst extrem penibel im Hiring sein, noch mehr als im Büro. Weil du kannst dir keine Fehler erlauben. Weil wenn irgendwas falsch läuft, bekommst du es nicht mit.
Ja.
Und du bekommst es im Büro mit. Insofern, worauf wir achten auf zwei Sachen. Wir wollen nur Leute hiren, die sich nichts Geileres vorstellen können, als den ganzen Tag alleine zu Hause am Laptop zu sitzen und zu arbeiten.
Da habe ich eine krasse Gegenthese.
Schieß
ich
los.
Glaube, dass viele, also wenn mir das jemand im Bewerbungsgespräch sage ich oft, ich glaube dir, dass du das denkst.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass wir, wenn wir in 3 Monaten oder in 6 Monaten sprechen, dass das immer so ist. Weil ich vertraue nicht, was Bewerber sagen.
Ja.
Die sagen zu mir, das und das. Ich sage, ich glaube dir, dass du das jetzt gerade denkst.
Genau,
ich glaube dir aber nicht, dass wenn wir in 6 bis 12 Monaten reden, dass wir dann immer noch den gleichen Stand haben.
Was du damit meinst, ist, ich glaube dir, dass du es meinst, aber ich glaube, du irrst dich in dem, was du sagst. Ne?
Ja. Genau, weil die selber oft nicht wissen.
Genau.
Achtest du darauf, dass sie davor auch schon viel remote gemacht haben?
Ja, 100%ig. Und vor allem, ich achte auch darauf, wie sie darüber reden.
Ja.
Es gibt manche Leute, die sind dumm genug zu sagen, ich will einen Remote-Job, dann kann ich besser Wäsche machen nebenbei.
Ja, das ist wirklich geil.
Es gibt Leute, die das in Interviews sagen. Und es gibt auch Leute, die sowas sagen wie, ja, Corona, ich bin ja eigentlich lieber im Büro, aber das passt für mich, ich habe es während Corona auch gemacht. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir brauchen nur Leute, die sagen, ey, zu Hause schaffe ich aber viel mehr.
Ja.
Das ist gut. Was ich aber auch spannend fand dabei, es gibt ja auch, vor allem nach Corona gab es diese ganzen Homeoffice-Reports, Produktivität im Homeoffice.
Ja.
Und die wurden ja immer angeführt als Produktivität ist im Homeoffice viel höher.
Ja.
Was aber fast überall stand ist, 40% oder alle, oder sagen wir sowas wie der Großteil der Mitarbeiter fühlte sich zu 40% produktiver im Homeoffice.
Ja.
Es ging immer darum, wie fühlen sie sich produktiver? Das war immer die Main-Aussage. Und ja, wenn die Mitarbeiter sich produktiver fühlen, dann sollten wir sie von zu Hause arbeiten lassen.
Wie ist es bei euch, wenn ihr headhuntet? Gibt es noch Leute, die wirklich umziehen auch? Was ist so der Anteil? Weil ich finde, das ist so, früher war das ganz normal. seit Corona und Remote Work ist das eigentlich viel weniger geworden,
ja,
glaube ich. Ich komme ja auch eher, also ich bin ja eher so Unternehmer geworden in dieser Corona-Phase. Also ich kenne so, ja, wie man 2015, 2016 gearbeitet hat, weiß ich gar nicht.
So ein bisschen wie Bane. Kennst du das bei Bane, bei Batman, was ist Batman 2? You were merely put into the darkness. I was molded in it. Kennst du die?
Genau, so. Deswegen, ich weiß gar nicht so richtig, wie es davor war. Aber es war ja normal, wenn du als irgendwie Mitte 20-jährige Person dich weiterentwickeln wolltest oder Anfang 30, dann musstest du halt auch mal umziehen, wenn dir die Karriere wichtig war. Wie ist das heute?
Ja, machen die Leute, ich kenne vor allem zwei Cases, wo die Leute umziehen. Also wenn wir jetzt in unserer Startup-Bubble bleiben.
Ja.
Das eine sind, die ziehen in große Städte zu krassen Scale-Ups.
Ja.
Ne?
Ja.
Das ist zum Beispiel eine Sache. Also wenn Peak Air heirat, dann zieht man da halt hin.
Ja.
Wenn du Head of Growth werden willst. Und das ist dann selbstverständlich.
Ja.
Oder wenn du im VC-Bereich willst, ja, dann ziehst halt nach Berlin. Ja. Da sagt niemand, ich will unbedingt der beste VC Deutschlands werden.
Ja.
Ab Bochum ist schon meine Traumstadt.
Ja.
Das sagt keiner. Die ziehen alle zu dem Job. Ja. Das heißt, das ist das eine Beispiel. Das andere Beispiel ist echt so ein Wolfsrudelkultur, ne? Stichwort so Chad Armin. Ja. Die ziehen halt alle nach Wien, die Jungs.
Ja.
Und das ist halt diese junge, krasse Kultur.
Ja.
Ich glaube, generell bei solchen Sachen, was mir auffällt, sowas hält häufig 2-3 Jahre, dass du es so mit viel Vibe und so hochhalten kannst. Ja. Und irgendwann musst du es auch anders machen. Aber das sind die zwei Cases, wo ich sehe.
Ja. Wie ist das bei euch, wenn ihr quasi neue Leute ranholt bei Kunden und du guckst dir mal so die Kohorte an, die remote sind und die Kohorte an, die nicht remote sind? Mhm. Gibt es da eine krasse Differenz, wie viel Prozent die Probe, also gibt es quasi einen krassen Unterschied, wie viele die Probezeit überleben oder ein Jahr überleben, also sozusagen bei einer Brand?
Ach, wir tracken das tatsächlich nicht bei unseren Kunden weil ne, letztendlich entscheiden die ja auch, also es ist ja nicht immer so unsere Empfehlung, so wir würden die empfehlen, die Person in Heidelberg zu haben, wir würden die empfehlen, dass wir Remotes machen, sondern die Firmen sagen halt so, ey, wir ticken so wie du.
Yeah.
Also früher mal gesagt, ey, wir sind in Mannheim. Die Leute kommen mal nach Mannheim oder gar nicht.
Also ich muss aber sagen, also was für mich so krasse Erkenntnisse waren, dass ich habe mit Personen teilweise bessere Beziehungen gehabt, die irgendwie 3 Wochen bei uns gearbeitet haben, aber im Office waren, als Leute, mit denen ich irgendwie seit 2 Jahren zusammenarbeite, die remote sind.
Ja.
Weil du hast auch vor allem als Führungskraft oder als Geschäftsführer, du hast keine Touchpoints mit den Leuten. So, und du ist, weil ich so, und du hast auch zu viele negative Touchpoints, weil wenn ich ein Call bin, dann ist meistens entweder irgendwie ein All Hands oder ist irgendwas muss gefixt werden und das ist immer so ein bisschen so ein negativer Vibe. Okay, wir haben ein Problem. Und ich habe halt gemerkt, dass remote hast du quasi eine überwiegende Anzahl mit dem Gesamtteam an negativen Touchpoints eher, in einem negativen Kontext. Und vor Ort hast du positive, weil ich komme dann aus meinem Office raus und dann sehe ich den, dann lache ich kurz mit dem, dann checkt der, boah, der ist ja eigentlich voll gut drauf. Ich war gerade noch im Call mit dem, wo er meinte, okay, das und das und das muss gefixt werden.
Ja.
Aber ich dachte, der ist jetzt übel schlecht drauf, aber der ist ja eigentlich super gut drauf, macht mit mir Witze.
Ja.
Und du kriegst ein ganz anderes Bild von der Person. Und ich glaube, das ist übelst krass unterschätzt. Und ich hatte diese Realization, dass remote, du stellst ja niemand ein, 5 Minuten gemeinsam lachen. So.
Genau.
Aber das sind die Touchpoints, die für die Kultur extrem wichtig sind.
Wir machen das künstlich remote. Also wir bauen positive Touchpoints künstlich ein.
Ja, daran glaube ich nicht. Daran glaube ich at scale nicht.
At scale, weiß nicht. Aber was wir zum Beispiel machen, wir haben zum Beispiel immer eine Sourcing Hour, wo sich unsere Recruiter treffen, sich 2-mal die Woche einfach zum zusammen sourcen, also nach Mitarbeitern suchen.
Ja.
Das klappt sehr gut. Und wir machen halt Events. Einmal im Quartal karren wir die Leute irgendwo hin. Und dann machen wir Big Picture, Quartalsrückblick, Quartalsvorausplanung, wir gehen gut essen, machen eine Bootsfahrt, was auch immer. Das klappt sehr gut.
Ihr seid 10, 11 Leute, meinst du? Ja. Ich glaube, auf der Größe geht das noch.
Ja.
Ich glaube, über 20, 25 Leute geht das nicht mehr. Richtig geil.
Und ich habe auch, ey, ganz ehrlich, was ich bei einem Größeren sehe, wenn die diese Art von Events machen, da geht es ganz viel um Saufen und Bettgeschichten. Bei diesen Sachen. Ja, ja. Ne? Und ne, aber das ist das, wo viele Leute sorgen, oh, uns ist das passiert und der Praktikant hat das gemacht. So, wie geht man damit um?
Ja,
ihr seid über 100 Leute. Es ist schwierig, das irgendwie ganz rauszunehmen.
Ja. Schwierig. Aber ich glaube, diese positiven Touchpoints sind wichtig und ich glaube, wenn man das wirklich einmal richtig machen will, muss das im Office sein. Und ich würde keine fully remote Firma mehr aufbauen.
Ja.
Ich würde immer die wichtigsten Leute, die Führungskräfte müssen vor Ort sein, um mich herum, wenn ich eine Firma mache. Meine Co-Founder müssen um mich herum sein, bestenfalls. Und ich glaube sehr stark daran, dass das einen krassen Impact hat, ehrlicherweise.
Ja.
Genau. Und ich glaube, das ist auch mittlerweile, glaube ich, ganz gut durch diese Metas, Googles dieser Welt, auch durch Zahlen belegt, dass Vor-Ort-Teams besser performen als fully remote Teams.
Man darf es auch nicht übertreiben. Kennst du diese Videos von My Day as an Executive at Microsoft?
Jein.
Oh, du würdest dein Handy gegen die Wand schmeißen. Das, die kommen da rein und sagen, heute, das ist mein Tag at Microsoft. Es ist 9.30 Uhr, ich komme an. Jetzt geht's erstmal zum Barista. Um 10.30 Uhr fängt dann meine Arbeit an. Ich mache erstmal meine E-Mails. Um 11 Uhr arbeite ich an einem Report. 11.30 Uhr, es ist Zeit zum Mittagessen. Ja. Mein Fünf-Sterne-Koch macht mir, keine Ahnung, eine Poke-Bowl. Danach wird erstmal Tischtennis gespielt und wir chillen im Pool.
Ja, ja,
14.30 Uhr das ist, glaube ich, das Gegenteil von das Schlechte an Office-Kultur. Wenn es halt nicht mehr um Arbeit geht, sondern nur hast halt einen schönen Platz zum Chillen.
Ja,
darf auch nicht passieren.
Ich glaube, aber das wird auch, also ich glaube, das ist so eine Overhiring. Mhm. Lass mal, also ich glaube, man muss ja sagen, so zwischen 2020 und 2023 haben ja alle Tech-Firmen krass overhired und krass einfach versucht, die besten Leute zu kriegen.
Auch E-Commerce-Firmen.
Die zu halten. Und dadurch wurde das ja diese ganzen Perks gegeben.
Ja.
Aber jetzt werden alle wieder gekündigt, die quasi genau diesen Alltag leben.
Ja.
Das ist ja quasi so eine Selektion. Die das quasi ausnutzen, die werden jetzt alle wieder gekickt.
Ja.
So. Und nichts Produktives machen.
Ich habe letztens eine gute Parodie gesehen. Und zwar Twitter Ex-Executive bewirbt sich als Mechanikerin.
Ja.
Und die hat immer so Trigger-Words. Zum Beispiel, wenn der Chef-Mechaniker sagt, so Arbeit als Wort benutzen, ist sie immer getriggert. Nee, weil wir reden so nicht.
Ja, ist hilarious.
Ja.
Geil.
Ich habe noch was richtig Schönes zum Abschluss, Marc.
Geil. Wir brauchen noch was Kontroverses.
Ja, warte mal.
Wir brauchen noch Rage-Bait.
Und zwar Harry Stebbings.
Geil.
Soziopathen sind die besseren Führungskräfte. Also er hat im Grunde genommen gesagt, er ist nicht wörtlich so gesagt, er hat gesagt, Soziopathen sind die besseren Gründer. Beziehungsweise wenn er als VC-Investor, wenn er nach den besten Gründern sucht, was dann auch die besten Führungskräfte sein sollten, sucht er gezielt nach Soziopathen, weil die einfach 16 Stunden am Tag arbeiten wie Bekloppte. Die wollen noch kein soziales Leben, die wollen noch keinen Support, die wollen noch keine Motivation. Die wollen einfach nur 14 bis 16 Stunden arbeiten und so viel Geld verdienen wie möglich. Und deshalb sind das die besten Führungskräfte. Und Gründer.
Ja, also ich glaube, du brauchst, ich glaube, du brauchst als Person, als erfolgreicher Unternehmer, brauchst du ein paar toxische Traits, weil du brauchst diesen Antrieb.
Ja,
weißt du, du brauchst den Chip on the Shoulder.
Ja.
Anders machst du es nicht. Also vor allem auch, wenn du irgendwie durch ein Tal gehst, brauchst du irgendwas, was dich antreibt.
Ja.
100%. Ob das die besten Führungskräfte sind im Kollektiv, würde ich nicht sagen.
Ja,
du hast ja auch ein bisschen das modifiziert.
Ja.
Aber ich glaube, das sind schon die besten Gründer in der Regel. Also wenn du dir mal anschaust.
Die erfolgreichsten. Steve Jobs oder so, Elon Musk, die sind nicht normal.
Ja, ich hab noch was Geiles, was Kontroverses. Eric Schmidt.
Hm?
Weißt du, wer Eric Schmidt ist? Boah, das ist aber eine Bildungslücke.
Schneiden wir eh raus.
Das wird nicht zensiert hier. Das ist der Ex-CEO von Google, soweit ich weiß.
Nice. Das ist soweit du weißt.
Ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe auch viel Knowledge einfach aus Shortform-Reels. Aber es gibt einen Vortrag von ihm an der Universität.
Aha.
Und er ist der Ex-CEO von Google. Das ist der Typ, der jetzt, glaube ich, mit der Tochter von Söder zusammen ist. Einfach mal Gossip noch rein.
Ja.
Auf jeden Fall.
Wir brauchen mittlerweile hier einen Fact-Checker für die Videos.
Ja, aber es stimmt.
Ja, okay.
Es ist relativ, also ich bin mir zu 99% sicher.
Ja.
Und der hat gesagt, hire the divas. So, der hat gesagt, hire the
Protagonisten, 16 Personalities.
Ja, ob er das gemeint hat, weiß ich nicht. Ich weiß auch, ich habe nicht den gesamten Kontext, aber er meint hire the divas und ich glaube, er meint das so in dem Sinne von die Leute, die fachlich richtig gut sind, das sind die, die halt auch quasi von gewissen Themen eine Vorstellung haben. Du hast voll viele Leute, die fachlich richtig gut sind, sag mal, der ist genial, aber es ist schwierig, mit dem zu arbeiten.
Ja.
Der ist genial, aber der ist ein eigener Typ.
Aha.
Der ist genial, aber bla bla bla.
Ja, ja.
Und du suchst ja oft in einem Team, suchst du Leute, die wenigste Reibung erzeugen, oder? Du suchst ja im Hiring, kann der problematisch werden, erzeugt der Reibung, etc., etc.
Ja.
Und da denke ich mir dann so oft, da bin ich dann mittlerweile so, ey, der Typ ist richtig gut.
Ja.
Man muss es testen, weil wenn der krass performt, ist das quasi die Opportunitätskosten, die nicht zu haben, sind viel zu hoch.
Ja.
Und es ist überraschend, und das ist auch krass, das ist auch eine krasse These, das ist auch, also, glaube ich, ein bisschen kontroverser und geht auch gegen den generellen Konsens. Alle reden immer von Team, Team, Team. Die krassesten Unternehmen, die krassesten Teams, die werden von krassen individuellen Leuten gepusht. Nimm mal aus einem More Nutrition einen Christian Wolf raus.
Klar.
Nimm mal aus, also ich kann dir jetzt wirklich von sehr vielen Kunden Wenn ich daher sage, nimm mal die Person raus, ich würde fast sagen, das Unternehmen ist at risk,
ja,
obwohl das Team groß ist.
Ja.
So. Und ich glaube, das sind dann oft die Leute, die genial sind, aber die, die Divas sind.
Klar.
Und das ist auch was, was vor allem dann gegen Recruiter ist.
Ja.
Boah, da habe ich auch noch eine spannende These.
Lass mich erstmal kurz auf die eine Sache antworten. Weil bei
Divas,
ich gehe hier und damit. Hier und da auch nicht. Das heißt, einmal für mich normalerweise Divas sind für mich Leute, die viel Stress machen, wo es eigentlich keinen Stress gibt. Und sie wollen nur Aufmerksamkeit für sich selber haben. Da würde ich sagen, nein, die darf
ja,
nicht
das
feiern.
Sind, genau, die darfst du auf gar keinen Fall.
Aber zum Beispiel, ich denke an eine ehemalige Kollegin. Da waren wir noch im Büro. Und die brauchte keine Aufmerksamkeit für sich selber. Aber wenn irgendwas, kennst du diese unausgesprochenen Sachen, die so im Büro sind? Man weiß so, die Person ist so und das wissen irgendwie alle. Und ne, ist nicht unbedingt gut. Aber und sie hat immer wieder ihren Finger offen in diese Sachen reingebohrt, vor allen Leuten.
Ja.
Und hat so diese Blocker, obwohl sie keine Führungskraft war, immer wieder aus dem Weg geräumt. Also selbst wenn irgendwie der Managing Director da war und alle wussten irgendwas, spricht sie ihn direkt drauf an vor allen Leuten.
Ja.
Und das war eigentlich, und das war super cool, weil die hat dann sofort dieses Ding, weil es gab vorher so einen unterschwelligen Konflikt, wo sie keiner darüber groß drüber traute zu reden, ist jetzt einfach auf den Tisch gebracht. Ja, dann musste das halt geklärt werden, weil sie es auf den Tisch gebracht hatte. Und so jemand ist Gold wert.
Ja, ich glaube, was Eric Schmidt meint, ist vor allem quasi, wenn du Leute hast, die halt fachlich extrem gut sind,
ja,
die fangen Stress an,
ja,
und die fangen an quasi sich dagegen zu stellen oder sie quitten,
ja,
wenn das Team nicht mitzieht zum Beispiel.
Klar,
und ich glaube, dass diese Leute strukturell benachteiligt sind, weil der moderne Recruiting-Prozess darauf optimiert ist, diese Diven rauszufiltern, anstatt die Genialität davon anzuerkennen.
Ja.
Und ich würde lieber so ein bisschen die Strukturen und Prozesse um diese Person schaffen, weil es geht viel um Genialität von einer Person oft, anstatt quasi zu sagen, ey, die Person ist halt in dem und dem Bereich schwierig.
Ja.
Ich würde sagen, ey, die braucht nicht das machen, die braucht nicht das machen. Hauptsache, die kann hier gut performen.
Genau.
Weil das bringt der Firma so extrem viel, weil es gibt schon krasse Individual Contributor, die quasi besser sind. Und da, es gibt ja auch so diese eine Quote, ein richtig krasser Entwickler ist besser als 1000 Mittelmäßige. Und das ist ja genau das. Und wenn dieser Typ ein bisschen Diva ist, so be it.
Ja.
Hauptsache, dieser Typ hast du in deinem Team.
Und die sind ja immer sehr, also so Leute, die du kriegst, die sind ja sehr in your face.
Oft,
die sagen ja direkt Sachen, die sprechen ja alles direkt an.
Ja.
Aber deshalb verlieren die auch keine Zeit.
Ja.
Ja.
Und ich finde, da kannst du mal sagen, ich glaube, viele im modernen Recruiting-Prozess, quasi vor allem, wenn du quasi nicht der Founder bist oder die Führungskraft, die mehr Risiko eingehen kann, glaube ich, dass viele quasi sagen, ich hire die Person, weil ich weiß, die Person wird erstmal keine Probleme machen, weil das fällt auf mich zurück, weil ich habe die ja eingestellt, versus die Person ist eigentlich übel genial, ich bin mir nur nicht sicher, ob diese Person, boah, die könnte vielleicht das Team zu sehr fordern oder so,
Ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, die Leute haben Angst, weil sie wissen, die können die Person nicht kontrollieren.
Ja, okay.
Und ich glaube, davor haben schlechte Führungskräfte dann eher Angst, dass sie, weil ich würde dir sagen, das ist was du hier beschreibst, ist eine Rampensäure.
Ja.
Die kommen rein und die ballern einfach. Ne? Ja. Die hauen nochmal hier und da ein Glas um dabei.
Ja.
Aber die sind aufs Ziel fokussiert, die sind committed. Ja. Ne? So ein Typ wie so Dennis Rodman früher beim Basketball.
Ja. Ja.
Ne? Und ich glaube, die meisten würden solche Leute nicht heilen, weil sie Angst haben, weil sie wissen, ich kann die nicht kontrollieren. Die wird immer einen raushauen. Ich kann das nicht und deshalb heilen. Ich glaube, das ist es eher.
Ja. Und die Führungskräfte sind dann oft ja Leute, die vielleicht fachlich nicht so gut sind, aber politisch richtig gut sind.
Ja.
Und die haben dann quasi diese Intuition, ihre Machtposition zu behalten.
Ja.
Und dadurch erkennst du auch eine richtig gute Führungskraft, ist, wenn die eine Person, die offensichtlich besser ist als sie fachlich, dass die reinholt und quasi sagt, okay, wie kann ich da jetzt die PS auf die Straße bringen?
Klar, musst du ja auch machen. Ich kann das in meiner Firma, ganz ehrlich, in allen Bereichen habe ich nach und nach Leute eingestellt, die in diesen bestimmten Bereichen besser sind als ich.
Ja.
Ne? Das ist unsere CEO war irgendwann im Leadership besser als ich. Unsere Recruiter sind irgendwann im Recruiting besser als ich. Ne? Unsere Marketerin ist irgendwann besser aus Canva als ich.
Ja, aber dich kann keiner feuern. Ich kann keiner ersetzen.
Ja, klar.
Also
klar.
Deswegen,
und mein Job ist es ja auch, dass ich ersetzt werde. Ich kann ja nicht alles machen.
Genau.
Ich musste eben auch übrigens an Michael Jordan denken. Hast du The Last Dance gesehen, diese Netflix-Doku vor ein paar Jahren?
Nein.
Musst du die mal reinziehen.
Ja?
Ja, weil Michael Jordan war so, der hat sein ganzes Team so genervt. Die waren alle so abgefuckt von ihm, weil der hat die so hart gepusht im Training wie niemand anderes.
Ja.
Die mochten ihn nicht, seine Teamkollegen.
Ja.
Aber sie haben, waren das erfolgreichste Team aller Zeiten.
Ja.
Gleichzeitig, er war nie mit den Jungs essen. Der hat sich nie mit den Auswahl von Spielen getroffen. Die haben ihn nicht gemocht.
Krass.
Und das war es ihm wert.
Ja, heftig. Also, ja.
Musst du dir
also,
mal anschauen. Ich glaube, ja. du wirst da was dran erkennen. Du meinst eben, du hast noch einen. Wir müssen.
Ja, das war eigentlich der eine.
Das
Higher the Divas.
Ja, Higher the Divas.
Okay. Finde ich noch wirklich gut und hat quasi. Ich mag so kontroverse Statements, die aber halt von Leuten sind, wo du dir denkst, fuck, der muss es wissen.
Ja.
So, weil wenn du bist nicht. Du haust sowas nicht raus.
Ja.
Als CEO von Google, wenn du nicht weißt, über was du redest.
Ja, voll.
Finde ich super spannend. Und voll. Genau, die andere Seite ist ja, wenn du irgendwo, ich sag mal, irgendwie mal ein paar Leute eingestellt hast, quasi eigentlich keine unternehmerische Verantwortung hast und dann irgendwelche LinkedIn-Sachen pusht, das ist ja die andere Seite. Deswegen, ich glaube auch, vielleicht eine Sache, wo man nochmal anknüpfen könnte zu gerade, ist quasi, ich glaube auch, dass eine gute Kultur löst die Probleme von sich selber, weil die Leute, die nicht performen, fühlen sich nicht wohl. Weil sie merken, fuck, ich gehöre ja nicht hin.
Ja.
Und die bekommen Druck, die wissen das auch.
Genau.
Und bei uns, was, da spreche ich aus eigener Erfahrung, bei uns war es früher so, dass wir Leute hatten, wo wir wussten, die sind nicht happy.
Hm.
Die sind nicht happy, wir sind nicht happy, aber die gehen nicht.
Ja,
weil sie
das ist das Schlimmste.
Genau, weil sie...
complacent auf Englisch, ne?
Sie fühlen sich zu wohl. Niemand anderes stellt die gerade ein so. Und du weißt so, fuck, ey, du bist der Dumme gerade.
Ja.
Du bist der Dumme. Und seitdem wir da auch so ein bisschen an der Kultur gearbeitet haben, ist es voll oft so, dass Leute, mit denen wir nicht happy sind, wir sagen das denen, also alles respektvoll, wir gehen mit den Gesprächen, sagen das und das passt nicht. Und irgendwann kriege ich die Nachricht, die Person geht.
Ja.
Und dann weiß ich, okay, der Organismus hat die quasi so ein bisschen abgestoßen sozusagen. Und das ist auch fein. Aber ich glaube, es ist super kritisch, wenn du Personen hast, wo du weißt, die sind nicht happy und da bleiben. Das ist die allergrößte Red Flag.
Ich habe gestern gerade mit zwei Leuten gesprochen.
Ja.
Bei beiden haben so die 2-3 Leute auf einmal gekündigt, die echt nicht gut waren. Im nächsten Monat 20% mehr Performance von allen.
Ja.
Obwohl die weniger, eigentlich zu wenig Manpower hatten. Aber cool, Marc.
Geil, ich glaube, es war cool.
Das war cool heute. Ich glaube, wir werden noch beide nachher 5 Leute noch auf LinkedIn taggen, die wir am schlimmsten von allen LinkedIn-Leadership-Experten finden.
Boah, ich kenne ihren Namen nicht.
Ja, wir werden bestimmt Leute finden. Ja. Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn die Leute mit dir in Kontakt aufnehmen wollen, die sagen, Alter, alles, was du erzählt hast, da will ich arbeiten, wie können die Leute mit dir in Kontakt treten?
LinkedIn.
Aber LinkedIn schreiben.
Genau, schreiben einfach. Genau. Und
Cool. Und wenn ihr weiteren Content sehen wollt, lasst uns gerne 5 Sterne da, Daumen hoch, Glocke, was auch immer, kommt ihr auf die Plattform an.
Genau. Und ich wünsche mir von dir, dass du diesen Podcast weitermachst und Real Talk und die von den Unternehmern wirklich, mit denen du sprichst, rauskitzelst, wie die das machen. Mhm. Und ich will nicht diesen Konformitismus.
Ja.
Das mag ich nicht. Und ich glaube, du hast mit dem Podcast die Chance, so hinter die Leute hinter die Dings zu blicken und da was Gutes zu tun.
Danke, Marc.
Und so ein bisschen konträr zu sein und deswegen so Konformitismus.
Ja.
Das, was man schon immer hört, das bitte rauslassen. Und
ich spreche
die anderen
gleich
Sachen
mit André Jonker.
Genau.
Der macht, wir sprechen euch über 3 Sachen, wo alle sagen, das darf man nicht machen. Und der hat sie alle gemacht und baut einen 30, 40 Millionen Laden
auf. Genau, und stell wirklich kontroverse Fragen und versuch die Leute ein bisschen zu challengen. Weil ich will wirklich wissen, was ist die Reality? Weil wir sagen immer oft Sachen, wo man sich überlegt, das ist was jetzt nicht zu sehr aneckt, obwohl es die Wahrheit ist. Also genau dieses Sugarcoating. Ich glaube auch Sugarcoating ist ein Riesenproblem.
Ja, voll.
Und ich will die Wahrheit haben. Ich will die Realität haben.
Machen wir.
Und ich finde, es gibt wenig in den verschiedenen Bereichen eines Business wie HR, Recruiting, wo Wissen viel weniger wert ist als Erfahrung.
Mhm.
Ich glaube, HR, Recruiting und so ist Erfahrung viel mehr wert als in anderen Bereichen.
Ja, voll.
Und deswegen will ich noch mehr von den Erfahrungen von anderen profitieren.
Machen wir.
Und das ist deine Mission. Ab jetzt.
Na, danke, Marc.
Genau. Geil.
Geil. Ciao.
Peace. Hire or Fire, der Startup-Talk mit Jan Lüthier-Toden.